Heute bei «Apropos», der Kaschmir-Konflikt. In den letzten Wochen und Tagen ist ein langer Konflikt zwischen den Nachbarländern Indien und Pakistan neu ausgebrochen. In der umstrittenen Region Kaschmir haben über 4 Tage Kämpfe stattgefunden. Am Wochenende ist eine Waffenruhe eingetreten, doch ob sie eingehalten wird, das ist aktuell unklar. Beide Länder, Indien und Pakistan, haben Atomwaffen. Entsprechend gross ist die Sorge, dass die Situation könnte aus dem Ruder laufen. In einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung» wollen wir diesen Konflikt besser verstehen. Warum sind die beiden Länder seit Jahrzehnten verfeindet? Wie gefährlich bleibt die Situation trotz Waffenruhe? Und was bedeutet so eine drohende Eskalation in der aktuellen Weltlage? Mein Name ist Mira Gabatuller und um diese Fragen zu beantworten, bin ich verbunden mit David Pfeiffer. Er ist Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Tagi in Südostasien. Hallo David.
Hallo.
Wir nehmen den Podcast am Montagmorgen auf und beim David Pfeiffer wird im Hintergrund bauen. Vielleicht hört man das ab und zu auf dieser Aufnahme. David, die Ereignisse, über die wir heute reden wollen, spielen sich ja in der umstrittenen Kaschmir-Region im Himalaya-Gebiet ab. Was ist das für ein Ort?
Ja, also Kaschmir ist eine wunderschöne Landschaft im Himalaya, gelegen zwischen China, Pakistan und Indien eigentlich. Das gehörte mal zu Britisch-Indien, also als das alles noch sozusagen zusammen war, und ist bei der Trennung von Indien und Pakistan 1947 wurde der Maharaja von Kaschmir sozusagen gefragt, zu wem er sich bekennen will, und hat es damals versäumt, das frühzeitig zu tun. Und hat dann, als die Pakistaner oder pakistanische Armee schon teilweise in Zivil da einmarschiert ist, hat er die Inder zu Hilfe gerufen, was die getan haben unter der Vorgabe, dass er sich sozusagen zu ihnen bekennt. Und seitdem ist das eine umstrittene Region, die sehr schön ist, die keine Rohstoffe birgt in dem Sinn. Das ist eben im Gebirge. Da ist sehr viel Militär stationiert und das ist in den letzten Jahren von der indischen Regierung vor allem auch für Tourismus sehr stark vermarktet worden.
Mhm. Warum streiten sich Indien und Pakistan bis heute um das Gebiet? Warum ist da nie Ruhe reingekommen?
Ja, also durch diese unklare Situation, die damals hinterlassen wurde, haben beide sozusagen ihre eigene Narrative verbreitet und tun das bis heute oder sogar zunehmend heute. Die Inder bestehen darauf, dass es sozusagen einen völkerrechtlich bindenden Vertrag gibt, dass Kaschmir zu ihnen gehört. Und Pakistan sagt, das ist ein mehrheitlich muslimisches Land, das gehört auch schon rein ethnisch zu ihnen. Und tatsächlich haben sie eine Line of Control, nennt sich das, LOC mal genannt, in der Region, weil sie schon 2-mal Kriege darum geführt haben. Also man kann sagen 3-mal, wenn man die ursprüngliche Trennung mitrechnet. Und das ist keine richtige Grenze in dem Sinn, sondern halt eine, wie soll man sagen, festgefahrene Kampflinie, wo halt sich beide Armeen, die auch beide sehr groß sind, gegenüberliegen die ganze Zeit.
Du hast gesagt, das Gebiet wird auch touristisch genutzt. Und in diesem Kontext ist es ja am 22. April von diesem Jahr zu einem Terrorangriff gekommen. Was ist passiert?
Also es ist nach dem, was man weiß, und ich war ja nicht vor Ort und die Nachrichtenlage ist so ein bisschen wackelig dort, aber es ist bestätigt mehrfach worden, dass 26 Touristen dort erschossen worden sind. Ich weiß gar nicht, wie man das drastisch ausdrücken soll. Exekutiert, kann man sagen. Also es sind Terroristen, wohl 4 mit Maschinengewehren, in diese Gegend gekommen oder mit Maschinenpistolen in diese Gegend gekommen. Da haben Leute teilweise gezeltet. Da gibt es Pensionen. Das ist eine Bergregion, wie man sie auch in der Schweiz kennt. Also das ist ein Naherholungsgebiet. Das ist sehr schön, wie gesagt. Und wird vor allem von Inderinnen und Indern genutzt. Und diese 4 Bewaffneten haben wohl Männer vor die Zelte und vor die Unterkünfte zitiert, nur Männer, und haben sie aufgefordert, islamische Verse aufzusagen, die sozusagen für jeden Moslem total geläufig sind. Und wenn sie das nicht konnten, haben sie sie damit wohl als Hindus identifiziert und erschossen. Es waren 25 Inder und ein Nepalese dabei, darunter, die ja auch in der Mehrzahl Hindus sind. Und deswegen hat das unabhängig von der Brutalität der Tat natürlich einerseits diesen religiösen Kontext, also dass eine ohnehin aufgeheizte Situation zwischen Muslimen und Hindus damit befeuert werden soll. Und es ist auch eben eine Attacke auf den Tourismus und damit auf die Pläne der indischen Regierung, dieses Gebiet zu halten, für sich zu reklamieren, Hindus dort anzusiedeln, was sie auch versucht haben in den letzten Jahren, und es touristisch zu nutzen.
Indien hat dann nach der brutalen Tat recht schnell Pakistan beschuldigt, dass das Land daran beteiligt gewesen sei. Ist das plausibel?
Es ist plausibel. Es ist nicht ganz klar, in welchem Ausmaß Pakistan beteiligt ist. Also auch plausibel, da muss man immer so, es tut mir leid, dass ich da so im Ungefähren bleiben muss, aber die indische Regierung hat sofort behauptet, diese Täter hätten pakistanische Staatsangehörigkeit. Nun sagen die Pakistaner, ich war am Freitag hier sozusagen einbestellt in die pakistanische Botschaft, die sagen dann so, ja, wie sollen denn die da hingekommen sein? Das ist 200 Kilometer im Land und der indische Teil von Kaschmir ist militärisch sehr, sehr stark gesichert. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Die Inder sagen natürlich auch, die können natürlich, so sicher kann man das Land gar nicht absichern. Es ist so ein bisschen einerseits, andererseits, also die indische Regierung hat auch keine Beweise vorgelegt. Die Täter sind ja auch nicht gefasst. Was allerdings schon bekannt ist, ist, dass in Pakistan Terrorcamps gibt, dass in Pakistan immer wieder Gruppen, die auch Terrorismus befördern, teilweise vom Staat finanziert wurden. Das sind dann teilweise Gruppen, die sich darauf berufen, dass sie in Pakistan sozusagen Schulen betreiben und wohltätige Zwecke unterstützen, aber im Ausland halt manchmal Terroranschläge ausüben. Also man kann es nur so ungefähr sagen, dass man sagt, dass die pakistanische Regierung oder der pakistanische Sicherheitsapparat gar nichts von dieser Aktion gewusst hat. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Klar ist, was im Nachgang von dem Anschlag passiert ist. Kannst du uns nochmal mitnehmen durch die Ereignisse von den letzten Tagen?
Also die indische Regierung hat das als Attacke auf ihr Grund und Boden und ihre Bürger gewertet, und zwar nicht als terroristischen Anschlag, sondern eben als Attacke Pakistans. Mit dem Argument, was wir gerade besprochen haben, wie haltbar man auch immer das finden soll, so ist es gewertet worden. Modi hat dem Militär doch in freie Hand gelassen, einen Gegenschlag einzuleiten. Die haben sich relativ lange Zeit gelassen, um diesen Gegenschlag vorzubereiten. Und dann sind in der vergangenen Woche Luftangriffe geflogen worden, unter anderem auf eine Moschee, wo jetzt dann wieder die Narrative losgegangen sind. Also die indische Regierung sagt, das seien chirurgische Angriffe, also chirurgical strikes gewesen, also ganz präzise Angriffe. Viele dieser Moscheen wurden vorher geräumt. Es wurden also offensichtlich Informationen auch abgegeben, damit man dort Zivilisten in Sicherheit bringen kann. Manche haben das nicht getan. Es gab also Todesopfer, sind aber vor allem ein paar militärische oder paramilitärische Einrichtungen und Moscheen attackiert worden. Pakistan behauptet bei dieser Gelegenheit, indische Jets abgeschossen zu haben. Das auch die indische Regierung dementiert das. Was es gibt, sind immer wiederkehrende Fotos von zumindest einem indischen Jet, der da in der Hochregion abgeschossen wurde. Also es kann sein, dass sie einen abgeschossen haben oder dass er abgestürzt ist. Und dann hat die indische Regierung eigentlich verkündet, so Mission accomplished. Also wir haben jetzt der Sache Genüge getan. Das Ganze wurde ja auch als Operation Sinur bezeichnet. Also da muss man einmal kurz ausführen, das ist diese rote kaminrote Pudermarkierung, die indische Frauen, wenn sie verheiratet sind, tragen die so am Scheitel oder auf der Stirn. Und deswegen wurde das gewissermaßen als Rache der Witwen von diesen Erschossenen tituliert. Und nach dieser von indischer Seite erfolgreichen Aktion hat Pakistan das aber als Angriff gewertet, weil sie ja eben sagen, wir haben nichts zu tun mit diesem Terrorattacke. Wir sind jetzt also von Indien angegriffen worden. Und dann wurden an dieser Line of Control, von der ich vorhin gesprochen habe, gab es eigentlich jede Nacht Schusswechsel. Da sind, soweit ich weiß, keine Menschen ums Leben gekommen. Also da, ob da in die Luft geschossen wurde, um ein Statement zu machen oder auch nicht, weiß man nicht. Und es gab Raketenangriffe und, wie es halt heute bei modernen Kriegen üblich ist, sehr viele Drohnenangriffe mittlerweile. Das heißt, pakistanische Drohnen sind nach Indien geflogen, indische Drohnen nach Pakistan, haben dort größtenteils Infrastruktur und Gebäude zerstört. Insgesamt sind angeblich um die 100 Menschen umgekommen. Größtenteils, wenn man von den Moscheen absieht, größtenteils Armee. Das ist angesichts dessen, was da stattgefunden hat, muss man sagen, relativ glimpflich gewesen.
Das Gebiet, wir haben es vorhin gesagt, das ist ja schon lange so ein Unruheherd. Wie außergewöhnlich ist jetzt das aktuelle militärische Vorgehen, wenn man das vielleicht auch vergleicht mit früheren Konflikten?
Also ich glaube, was so ein bisschen erschreckend war, ist, wie schnell das alles hochgekocht ist. Und vielleicht ist es auch in der momentanen Weltlage, wo man das Gefühl hat, man hat an Krisenregionen jetzt eh schon keinen Mangel. Es sind halt seit dem letzten größeren Krieg, der war 99, wie gesagt, mehrere Sachen dazugekommen. Das eine ist ein verändertes Informationsverhalten oder Kommunikationsverhalten. Es gibt inzwischen Social Media, es gibt in beiden Ländern hunderte von Nachrichtensendern oder Streams, würde man heute sagen. Es gibt Social Media, die Emotionen kochen extrem schnell hoch. Dann gibt es diese Drohnenangriffe. Die haben nochmal einen anderen Charakter, als wenn man richtig mit Soldaten aufmarschiert. Das ist so wie eine Ohrfeige eigentlich. Ne? Diese israelischen Drohnen, die Indien verwendet, die sind so 2 Meter lang. Die sehen schon aus wie kleine Düsenjets. Die fliegen da halt hin und überwachen das, können auch Bilder machen und stürzen sich halt auf das Objekt, wenn sie was gefunden haben. Das ist nochmal mit keinem großen Risiko für Bodentruppen, geht es nicht zusammen. Und die Angst, die halt dahinter steht, ist ja, dass beide sich eben in den 70er Jahren nach dem vorletzten großen Krieg atomar bewaffnet haben und deswegen natürlich immer auch ein Atomschlag irgendwie im Raum steht zwischen den Ländern. Ich empfehle immer einmal auf die Landkarte zu gucken. Die beiden Länder verlaufen mit einer sehr, sehr großen Grenze aneinander entlang. Ich schreibe dann immer von verfeindeten Bruderstaaten, weil die sind ja eben getrennt worden, 47. Ich will sagen, ein Atomschlag der beiden gegeneinander, egal wer anfängt, würde immer auch die Leute selber treffen. Ne? So eine Atombombe ist keine sehr eingegrenzte Waffe. Ne? Das ist einfach eine Flächenwaffe, die also furchtbare Verheerungen in der ganzen Region nach sich ziehen würde. Deswegen, also die Sorge ist irgendwie berechtigt, aber eigentlich war das schnelle Hochkochen der Emotionen jetzt das, was die Menschen, glaube ich, am meisten erschrocken hat.
Du hast jetzt schon angetönt, der Konflikt hat ja ziemlich eine lange Vorgeschichte. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen an den Ursprung von dieser Feindschaft zwischen Indien und Pakistan, wo fängt das eigentlich historisch an?
Also das Ganze fußt auf dem etwas hastigen Rückzug der Briten im Jahr 1947. Da muss man einmal ausgreifen, geschichtlich durchaus in unsere Nähe, weil das hängt natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zusammen. Die Briten waren geschwächt, wollten ihre Kolonien loswerden. Also die Nazi-Deutschland war zwar geschlagen, aber Großbritannien hatte einfach nicht mehr die Ressourcen, um dieses riesige britische Indien da weiter irgendwie im Griff zu behalten und auszubeuten. Und sie wollten schnell raus. Und in diesem schnellen Rückzug, Lord Mountbatten hat es damals verhandelt, der Vizekönig, der eben in Indien sozusagen oberster Herrscher war. Und der hat damals verhandelt mit Nehru und mit Gandhi und mit Ali Jinnah. Und Gandhi war sozusagen der über konfessionelle Geistige, die man bis heute halt sehr gut kennt. Und Nehru war im Grunde der Vertreter der Kongresspartei der Hindus. Und Ali Jinnah hat eben die Muslime vertreten. Und Ali Jinnah hat äußerst hart verhandelt, dass es einen eigenen Staat für die Muslime geben muss, die in Indien in der Minderheit sind. Heute gibt es immer noch 140 Millionen Muslime in Indien. Aber damals waren es eben, es waren zwar mehr, aber sie waren in der Minderheit und er wollte einen eigenen Staat für die haben. Und das haben irgendwann mal die Briten durchgedrückt, sehr gegen den Willen von Gandhi zum Beispiel. Und daraus ist Pakistan entstanden. Hm. Und in der Trennung dieser beiden Länder, also das Britisch-Indien oder Großindien in Indien und Pakistan, wurden dann tatsächlich, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, es sind Hunderttausende Muslime Richtung Pakistan und Hindus Richtung Indien gezogen, haben sich auch im großen Stil umgebracht, muss man sagen. Also da spricht man von bis zu 1 Million Tote. Es gibt einen Satz in Freedom at Midnight, das ist so ein maßgebliches Werk über die Trennung oder über die über den Rückzug der Briten. Damals wird der Satz zitiert, dass die Sikhs und Muslims und Hindus es irgendwie ertragen haben, 300 Jahre den Briten zu dienen, aber sie konnten sich keinen Tag gegenseitig dienen. Und in diesem Sinn ist dieser Konflikt und ist auch die sind die Animositäten auch bis heute einfach sehr, sehr groß geblieben.
Und Religion spielt auch bis heute noch sehr große Rolle, oder?
Ja, also die Religion hat immer eine große Rolle gespielt. Sie spielt wie fast überall auf der Welt heute eine noch größere Rolle, weil sozusagen Identitätspolitik und Abgrenzung und wir gegen die einfach überall stärker wird. Und Religion ist dann natürlich immer das Erste, auf was man zurückgreifen kann, zumal mit so einer Geschichte. Und in Indien, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Pakistan auf jeden Fall in irgendeiner Form zu wenig tut, um solche terroristischen Attacken zu verhindern. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass in Indien die Regierungspartei von Modi seit Jahren immer wieder bei den Wahlen vor allem wirklich sehr, sehr stark gegen die muslimische Minderheit dort hetzt und stark Stimmung macht dagegen, dass die zu viele Kinder kriegen und dass die sozusagen so eine Umvolkungsidee dort haben. Und diese Animositäten werden jetzt natürlich auch in Indien nicht kleiner. Interessanterweise haben sehr viele muslimische Gruppen die Attacken oder jetzt den Angriff der indischen Regierung unterstützt, weil sie natürlich auch kein Interesse daran haben, dass sie jetzt noch stärker angefeindet werden in Indien.
Inwiefern sind so die Animositäten, die du jetzt beschreibst, auch der Grund, dass es jetzt am Schluss eben so schnell eskaliert ist?
Ja, weil es fußt eben alles schon auf einer langen Geschichte von Vorurteilen und Aufgeregtheit, die ohnehin da ist. Also ganz blöd gesagt, die indische Regierung und namentlich Narendra Modi, also der Staatschef, möchte sich ja gerne auch eigentlich so als Sprecher des globalen Südens positionieren. Und Indien ist inzwischen die fünftgrößte Wirtschaftsmacht auf der Welt und ist ein aufstrebendes Land. Und die wollen eigentlich sozusagen so zu den Industrienationen aufschließen und eben ein Sprecher dieser Region sein. Und da haben sie sich jetzt natürlich momentan keinen Gefallen getan, weil es wurde wirklich auch mit einer sehr, sehr scharfen Kriegsrhetorik sofort losgedonnert, weil eben Vorurteile, Egos, Empfindlichkeiten da sofort hochschießen. Und weil der Verdacht, dass das alles eben sozusagen ein Religionskrieg sofort ist, auch sofort da ist. Wo man sagt, das versucht man eigentlich, da hat man eigentlich gedacht, da ist man schon ein bisschen weiter heute. Aber das ist dann sofort ein Rückfall in diesen Konflikt von 47 wieder.
Dafür entsprechend gross sind ja die internationalen Reaktionen gewesen. Und man hat es ja tatsächlich dann auch geschafft, eine Waffenruhe auszuhandeln. Was hat dazu beigetragen, dass sich Indien und Pakistan am Schluss haben können auf das einigen?
Also das war ganz interessant. Das wird, glaube ich, die nächsten Tage auch noch mal ein bisschen genauer erörtert werden, weil auch dazu gibt es jetzt unterschiedliche Quellen. Also US-Präsident Donald Trump hat ja auf seinem eigenen Nachrichtennetzwerk verkündet, dass sozusagen eine Waffenruhe ausgehandelt worden ist. Indien hat das total dementiert, dass die USA das getan hätten. Namentlich soll Marco Rubio, also der Außenminister der USA, das eigentlich verhandelt haben. Es ist auch nicht denkbar, dass das ohne jede Verhandlung stattgefunden hat. Aber es waren noch andere Länder. Also die Briten haben auch Hilfe angeboten, was man jetzt, sagen wir mal, historisch einigermaßen kurios finden kann, dass die das Schlamassel irgendwann mal angerichtet haben, da jetzt sozusagen ihre Hilfe anbieten. Es ist aber eine gewisse Logik, weil Großbritannien sich schon immer noch dieser alten Kolonie irgendwie verbunden fühlt. Also da gibt es starke Verbindungen. Saudi-Arabien hat sich eingeschaltet. Also es gab relativ viele internationale Bemühungen. Die sind letzte Woche vor allem nach Delhi geflogen, um dort zu verhandeln, weil so der Eindruck von außen, die Inder eben vor allem sehr, sehr stark getroffen waren durch den Anschlag und auch sehr bedacht darauf, jetzt Stärke zu zeigen und Härte zu zeigen. Und Trump hat dann beiden Staatschefs, also Shehbaz Sharif in Pakistan und Modi in Indien, gratuliert und gleich angekündigt, dass er auch mit beiden großartigen Ländern Geschäfte machen will. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber es ist bei ihm ja einiges, weil Pakistan auch schon mal als nicht so großartiges Land bezeichnet wurde, eines der vielen, die er nicht so großartig findet. Aber es scheint doch eine Initiative der USA gegeben zu haben, die sagen, einen Krieg jetzt in der Region können wir jetzt nicht auch noch brauchen. Dazu muss man sagen, politisch ist es ganz interessant, weil China seinen Einfluss sehr, sehr stark in Pakistan ausgebaut hat. Und zu Kaschmir, das gehört auch dazu, muss man wissen, ein kleiner Teil von Kaschmir ist auch chinesisch. Und China hat einen sogenannten CPEC-Corridor. Das CPEC steht für China-Pakistan, gebaut. Das ist eine, auch da empfehle ich einen Blick auf die Landkarte, das ist eine Trasse, auf der chinesische Waren ans Meer transportiert werden können. Und damit sparen die sich viele tausend Seemeilen, dadurch, dass sie über Kaschmir und Pakistan bis runter an die Küste kommen. Und deswegen ist das Interesse von Peking natürlich auch, dass dieser Teil von Kaschmir pakistanisch bleibt, weil China wiederum mit Indien zumindest mal Probleme hat und in den letzten Jahren auch immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Dass die Chinesen sich da so wenig eingeschaltet haben, ist ungewöhnlich. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es da eine Aktion gibt. Die USA wiederum haben in vergangenen Konflikten sehr oft die Seite von Pakistan eingenommen. Sie sind aber mittlerweile ein wichtiger Handelspartner von Indien, weil unter anderem ganz viele iPhones inzwischen von indischen Ingenieuren zusammengeschraubt werden. Also platt gesagt, die iPhones, die früher in China gefertigt wurden und schon bei der letzten Amtszeit von Trump Apple zum Beispiel diversifiziert hat und Fertigungen nach Vietnam oder Indien ausgelagert hat, die werden jetzt eben dort gefertigt, sind aber auch von diesen Zöllen betroffen. Deswegen ist man sowieso im Gespräch. Also da ist ganz viel Geopolitik im Hintergrund am Wirken. Also eine relativ komplexe politische Lage.
Mhm. Es gibt also verschiedene Einflussfaktoren. Man findet übrigens die Landkarte, die du erwähnt hast, natürlich auch bei uns in der Berichterstattung auf der Webseite und in der App. Wir können auch den passenden Beitrag dazu noch verlinken. Jetzt ist ja die Waffenruhe seit dem Samstag, seit dem 10. Mai in Kraft. Die Frage ist ja, wird die jetzt eingehalten? Wie stabil ist die Lage aktuell?
Also sie scheint eingehalten zu werden. Ich wollte jetzt eigentlich in den pakistanischen Teil von Kaschmir, was relativ kompliziert ist, und habe deswegen heute eben noch mehrfach auch hier mit der Botschaft gesprochen, mit einem Kollegen in Indien. Das scheint alles ruhig zu sein. Also in der ersten Nacht hieß es noch, dass es Bombardements gegeben hätte oder Explosionen gegeben hätte im indischen Teil von Kaschmir. Da weiß man natürlich auch nicht, genauso wie bei dem ganzen Anschlag, sind das einzelne Leute. Also wir haben keinen Gegenbeleg dazu, dass das immer noch sein kann, dass das eine einzelne terroristische Splittergruppe war, die genau diesen Effekt erzielen wollte, den sie jetzt erzielt haben, nämlich mit einer relativ stumpfen Aktion zwei große Länder und die halbe Welt in Atem zu halten. Und so sind auch diese Explosionen womöglich einfach ein weiterer Versuch, der Unruhe zu schaffen. Es gab wahnsinnig viele, also ich habe selten erlebt, dass so viele Meldungen und Falschmeldungen und Dementis rumgeschwirrt sind. Also angeblich hat dann nach der Waffenruhe noch Sharif, also der pakistanische Premierminister, die Kontrollbehörde über die Atomwaffen da eben einberufen. Das hat dann aber das Verteidigungsministerium sofort dementiert. Und am Sonntag war komplette Ruhe. Also es scheint zu halten, wobei halten immer relativ ist. Es ist, wie gesagt, seit 1947 immer wieder losgegangen dort und es wird auch immer wieder losgehen. Und was nicht wieder eingesetzt wurde, ist das sogenannte Indus Water Treaty. Das ist sozusagen der Wasservertrag zwischen Indien und Pakistan. Und der ist ähnlich wie diese CPEC-Korridor-Route, von der ich gesprochen habe, ist es so, dass, ich glaube, die Hälfte des Wassers, das die pakistanische Landwirtschaft braucht, über diese Himalaya-Region nach Pakistan reinkommt. Und da ist Indien davor. Das heißt, die können denen den Hahn abdrehen schlicht. Die können dafür sorgen, dass da Trockenheit ist. Sie können sie auch überfluten in der Regenzeit. Also die Regenzeit hat jetzt gerade begonnen. Und wenn da die Dämme volllaufen und die eben da einfach ohne Warnung die auflassen, dann kann es Überschwemmungen geben, wie es zum Beispiel vor 2 Jahren gegeben hat in Pakistan. Da war ich lange unterwegs, da war ein Drittel des Landes ewig überschwemmt. Und dieser Wasservertrag, dieser Water Treaty, ist nie angefasst worden, auch nicht in den letzten Konflikten zwischen Indien und Pakistan. Diesmal hat Indien aber, weil es eben so hart reagiert hat, den sofort ausgesetzt. Das war eine der ersten Maßnahmen. Mhm. Auch der Flugverkehr ist immer noch nicht freigegeben, soweit ich weiß. Also die gegenseitigen Lufträume sind gesperrt, von diplomatischen Beziehungen mal ganz abgesehen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis man das alles auseinandergefieselt hat wieder.
Das heißt, die Lage blieb doch auch noch so fragil. Zeigt der ganze Konflikt, dass in der aktuellen Weltlage also das ganze Sicherheitsnetz ein bisschen dünner geworden ist?
Also es fehlt natürlich im Grunde eine gewisse Ordnungskraft dadurch, dass die USA eben so irrational handeln. Nun kann man sagen, die gute Nachricht, und ich finde, das ist eine gute Nachricht, ist, dass sie sich hier ja eingemischt haben. Es wirkte eine ganze Weile so, und das hat auch der amerikanische Vizepräsident ja mehr oder minder wirklich so gesagt, dass man damit im Grunde nichts zu tun haben will mit diesem Konflikt. Und nun scheinen die USA ja doch vermittelt zu haben. Und ich würde schon sagen, dass alle Gremien momentan, die sich mit solchen Sachen befassen und namentlich natürlich die Vereinten Nationen vor allem, die sind halt geschwächt. Die sind überdehnt, was ihr Engagement angeht, also Gaza-Konflikt und Ukraine-Konflikt und allem. Plus dieses schnell Hochkochen von Konflikten, also die Geschwindigkeit, weil eben die ganzen Staatschefs halt auch immer gucken, wie sie dastehen. Also Pakistan, muss man auch sagen, die Regierung ist historisch schwach. Also in Pakistan ist traditionell das Militär sehr, sehr mächtig. Es wird niemand Staatschef, ohne dass die Generäle das durchgewunken haben. Aber gerade die aktuelle Regierung ist historisch schwach. Da hätte eigentlich die Partei von Imran Khan, die man im Westen noch ganz gut kennt, hätte eigentlich die Mehrheit gehabt. Der wurde aber an der Machtergreifung gehindert. Und Shehbaz Sharif ist kein starker gewählter Präsident. Das Militär hat dann, kann man sagen, sowieso Sagen. Aber wie in allen Ländern, gerade in Südasien, wo ich ja arbeite, da wo das Militär sehr stark ist, ist die Wirtschaft in der Regel schwach. Das heißt, Pakistan ist auch seit Jahren mit dem Internationalen Währungsfonds am Kredite aushandeln, immer wieder neue Kredite, es wird immer wieder nachgeschossen, ist inzwischen sehr am Tropf von China. Das heißt, die Lage ist in diesen Ländern ist fragil und auch das hängt zusammen, man darf nicht vergessen, bei dem Konflikt, wenn man noch ein paar hundert Kilometer weiter guckt, liegt da Afghanistan. Und der Rückzug der alliierten Truppen, namentlich der USA aus Afghanistan, hat auch damit zu tun. Weil seitdem wird ja immer mal berichtet, dass es in Afghanistan eigentlich sicherer ist. Die Lage natürlich horribel für Frauen und für alle Andersdenkenden. Aber tatsächlich ist die Sicherheitslage in Pakistan seitdem extrem viel unstabiler geworden, weil die ganzen Terrorgruppen auch nach Pakistan reindringen. Die müssen sich ja auch alle irgendwie finanzieren. Ne? Das machen sie in der Regel mit sowas wie moderner Wegelagerei. Ne? Machen sie sehr viel in Pakistan.
David, du hast in einem Kommentar geschrieben, dass Indien und Pakistan ja eigentlich einiges verbinden. Du hast das am Anfang von diesem Podcast auch gesagt. Was müsste denn passieren, um jetzt längerfristig einen Ausweg aus dem Kaschmir-Konflikt zu ermöglichen?
Ja, das ist natürlich etwas, was einem auffällt, wenn man eben viel in beide Länder reist. Und es sind ja die Länder, in denen ich am meisten unterwegs bin. Fallen mir natürlich als Nicht-Pakistaner und Nicht-Inder, fallen mir natürlich die Ähnlichkeiten viel doller auf als das, was trennt. Also klar ist die Religion ein großer Punkt, aber die Leute sehen sich ähnlich, sie kleiden sich teilweise ähnlich. Das Essen ist fast gleich. Es haben ja beide ihren Nationalsport jetzt ausgesetzt wegen der Kriegsgefahr. Das ist Cricket. Haben sie natürlich von den Briten übernommen, aber trotzdem, das sind zwei riesen Cricket-Nationen. Interessant ist auch die Neugier aufeinander. Also wann immer ich dort mit Menschen länger im Gespräch bin und es irgendwann mal draufkommt, dass ich im jeweils anderen Land auch bin, sind die wahnsinnig neugierig, wie das Leben dort ist und wie die Leute dort sind und wie ich das empfinde. Es gibt ja auch Verwandtschaftsbeziehungen nach wie vor. Wie gesagt, man kann das als historischen Fehler bezeichnen, dass sie damals getrennt wurden. Um jetzt wieder Annäherung zu schaffen, müsste es erstmal liberalere Regierungen geben. Also man kann durchaus sagen, dass die Regierung vor der jetzigen in Indien, dass es da zumindest nicht solche Auseinandersetzungen gegeben hat. Wie gesagt, die BJP, also die Regierungspartei in Indien, hat auch die Teilautonomie Kaschmirs aberkannt. Auch das war eben ein starkes Statement für diese Region. Das hat die vorherige nicht. Es ist aber auch in Pakistan, müsste natürlich das Militär sich sehr, sehr stark zurückziehen. Und in einer tatsächlichen Demokratie mit einer liberaleren Regierung könnte man sowas wie dieser Water Treaty, ist ja ein gutes Beispiel. Man ist aufeinander angewiesen. Ne? Also man teilt Wasser. Also da ist sehr viel Ego auch im Spiel und sehr viel natürlich jetzt eben geschichtlich aufgesammelte Aversion. Ich habe immer noch das Gefühl, wo die Menschen sich so ähnlich sind, müsste es auch eine Verbindung geben. Aber es ist ja leider wie überall auf der Welt, dass die Ähnlichkeit manchmal eine viel größere Abstoßung hervorruft. Dass man das, was einem irgendwie ähnlich erscheint, viel stärker ablehnt als irgendwas ganz Fremdes.
Danke vielmals, David, für die Einordnungen.
Sehr gerne.
Wer noch mehr Hintergründe zum Kaschmir-Konflikt möchte lesen, unsere Analyse und unsere Berichterstattung findet ihr auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch ein paar ausgewählte Beiträge im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe gerade mit David Pfeiffer in Bangkok. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.